meine, vielleicht war das ein dummer Spruch, gerade mit ins Gymnasium kommen, aber ich weiß, diese Thematiken, da, was ich hier jetzt schon seit heute dem vierten Mal mache, ist für einige von euch eine Sache, habe ich mich mir noch nie mit beschäftigt. Was soll das danach? Aber es begegnet uns überall, aber wir merken es nicht. Wir merken es, dass wir durch diese Dinge geformt und vielleicht sogar danach ein bisschen manipuliert werden, vielleicht auch ein bisschen mehr manipuliert werden. Das heute ist ein Punkt, wo erleben wir Gott, Kunst, also eigentlich, ich habe erst das Ding Kunst genannt, dann habe ich es Kultur genannt, dann habe ich das ein bisschen aufgegliedert. Also du kannst alles nehmen, was so in diesen kulturellen Bereich geht. Nenne auch Oper, Operette, Konzert, also dieser ganze künstlerische Bereich. Und das ist natürlich wunderschön, wenn man da ein gewisses Faible, eine gewisse Liebe dafür hat. Wenn man allerdings dazu gezwungen wird, Bücher zu lesen, wie das bei mir bis zur 10. Klasse war, dann sollte ich irgendwelche Lektüren lesen, die mich überhaupt nicht bewegt haben im Deutschunterricht, dann sollte ich darüber eine Zusammenfassung und noch eine Klausur schreiben. Da habe ich mir gedacht, das hat mit meinem Leben nur überhaupt nichts zu tun. Da hatte ich in der 10. Klasse 10b, hatte ich danach die Leiden des jungen Werther von Johann Wolfgang von Goethe. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was der von mir wollte. Heute würde ich sagen, das könnte ich jedem empfehlen, aber nicht mit 16. Und so gesehen kann ich verstehen, wenn der eine oder andere mit diesem Thema nicht wirklich konform wird. Also ich erstmal dachte, das ist alles jetzt irgendwie fremd für mich. Aber glaubt dran, jeder von euch wird damit im täglichen Leben konfrontiert und gerade dann halt auch im geistlichen Leben ist es halt so, dass sich die Leute Gedanken gemacht haben, auch schon in der Kirchengeschichte. Wie sieht das denn gerade in dieser künstlerischen Ebene aus? Dürfen wir das? Sollen wir das? Müssen wir das vielleicht? Und da sind unterschiedliche, ich nenne das jetzt mal Kirchenväter, zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen. Ein lieber Tertullian, ich weiß gar nicht genau, wann er gelebt hat, aber ziemlich zum Anfang hat gesagt, Kunst, no, keine Bilder, kein gar nichts, nix. Unsere Räumlichkeiten sind ganz schlicht und einschaffend und wir konzentrieren uns auf das eine, auf den einen, auf Gott. Ein Augustinus hat nachher gesagt, prüft erstmal alles und behaltet das Beste danach und wir können auch aus diesen Sachen etwas lernen. Und diese Leute, die danach gekommen sind, ich meine jetzt zum Beispiel Luther oder Calvin, das waren richtige Gelehrte, die konnten Griechisch, die konnten Hebräisch, die konnten Lateinisch, die sind auch mit den Philosophen groß geworden. Also ein Luther kannte diese Menschen danach, aber wenn ihr Luthers Abhandlungen lest, ihr werdet so viele Querverweise auf griechische Philosophen lesen, wo ihr merkt, die ihr aber nicht versteht, wenn ihr nicht wisst, was die Philosophen sagen, wo ihr unterschiedliche Leute in unterschiedlichen Epochen, Zeitgeschichten zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen sind. Und wir müssen uns heute da auch drin finden. Gehst du mal, wenn du mal das Lust oder sonst irgendwas hast, in eine Moschee zu gehen, dann sehen eine Moschee ganz anders aus wie eine katholische oder orthodoxe Kirche. In den Moscheen hast du keine Bilder, in den katholischen Kirchen und in den orthodoxen hast du alles. Dann gehst du da rein und wirst sozusagen erschlagen von der Bilderflut. Wir hier haben auch Bilder hängen. Wir machen Musik. Es gibt so viele Dinge und da müssen wir irgendwie dann nachher für uns klarkriegen, was ist jetzt richtig, was ist falsch und wieso und weshalb und wie ordnen wir das Ganze biblisch ein. Und jetzt muss unser Weltbild wirklich biblisch sein und nicht, das gefällt mir nicht oder das gefällt mir sehr, sondern das muss biblisch sein und das muss nicht nur sagen, wir vertreten ein biblisches Weltbild, sondern es muss wirklich biblisch sein. Ich erinnere nochmal an die Predigt von letzten Sonntag, wo der liebe Galileo Galilei aufgrund der Bibel verurteilt wurde, weil sein Weltbild falsch war, weil die Kirche damals gesagt hat, die Bibel sagt etwas anderes und die Leute damals kannten ihre Bibel nicht. Und wenn du so etwas machst, dann bist du natürlich echt krass dabei, weil du berufst dich auf die Bibel, legst jemandem danach einen Stein in den Weg, kannst das selber nicht einordnen und sagst einfach, die Bibel sagt und hast gar keine Ahnung, was in deinem Bibel in deinem, also in deiner Landkarte, in deinem Fundament drinstehst und behauptest es und irgendwann kommt dann nachher mal raus, ja, stand doch nicht so in der Bibel, wie die Leute behauptet haben, dann bist du selber unglaubwürdig und die Bibel gleich mit, weil du dich im falschen Maß auf die Bibel berufen hast, ohne sie wirklich zu kennen. Und heute möchte ich versuchen, mit euch ein bisschen diese Sachen einzuordnen, gerade dann halt dieser kulturelle Bereich. Und ich möchte jetzt nicht diese ganzen Diskussionen, also es ist mir in letzter Zeit, also jetzt da in den Olympischen Spielen aufgefallen, was gerade dann halt mit Kunst auch gemacht wird. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, weil zur Eröffnung der Olympischen Spiele wurde so etwas, also für mich war das eindeutig, das Abendmahl von Leonardo da Vinci, dargestellt danach in einer Form, die für mich schon blasphemisch, also gotteslästerlich ist. Aber gut, da kann man drüber streiten, da streiten auch einige Leute drüber. Interessant finde ich die Reaktion von den Moslems, die sagen, warum regt ihr Christen euch nicht auf? wenn das bei uns passiert wäre, wir hätten Revolution veranstaltet, aber den Christen scheint das alles ziemlich mehr oder weniger egal zu sein, auch ja, das ist halt künstlerische Freiheit. Das ist nicht mein Thema. Es ist nicht mein Thema danach, was darf Kunst, sondern mein Thema ist danach, kann man in der Kunst und diesen Bereichen danach Gott erkennen und ist sie vielleicht sogar sehr nützlich zur Gotteserkenntnis? Und wo sind mitunter auch die Gefahren, wenn man sich zu sehr in diesen künstlerischen, in diese schönen Künste hineinvertieft? Und dieses Hineinvertiefen ist wirklich etwas, was einem passieren kann, denn bei mir ist es wirklich passiert, nach der 10. Klasse hatte ich mein Aha-Erlebnis durch einen wahnsinnig tollen Deutschlehrer, der mir Literatur und nachher auch einen Kunstlehrer, der mir Kunst sehr lieb gemacht hat. Also vom absoluten Gegenteil, was ist Leiden des jungen Werthers zu einem absoluten Kafka-Fan. Und das ist auch nicht normal. Und das muss man natürlich richtig einordnen. Und man kann sich wirklich so in Literatur versteifen, hineindenken, hineinleben, dass man mehr die Literatur liebt als das, was sie eigentlich sagen möchte und vielleicht gewisse Dinge auch in Schutz nimmt, die gar nicht schützenswert sind. Und ich weiß es danach, in meinem Fall war das danach einfach, ich war auf der Suche. Ich habe etwas gesucht und in dem Moment danach, wo ich diesen Menschen danach oder einige Literaten verstanden habe, habe ich mich selber auch verstanden gefühlt. Ich habe gemerkt, diese Leute haben etwas zu sagen und das, was sie da zu sagen haben, hat mit meinem Leben zu tun. Wie gesagt, ich bin jetzt Andreas mit 17, 18, 19, 20. Und in diesem Denken habe ich Literatur geliebt, habe ich diese Menschen geliebt und ob das Wort vergöttern jetzt richtig oder falsch ist, kann ich nicht sagen. Also im richtigen Sinne ist es natürlich falsch, aber das waren meine Idole. Das waren halt Menschen, die gefühlt haben, die gedacht haben, wie ich. Und ich hätte auch gerne so schreiben können, ich hätte auch gerne so malen können wie diese Menschen. Also Kunst war natürlich danach das Gleiche, das Pendant dazu. Das hat mich dann auch fasziniert. Und das ist eine Frage danach, wo sind die Grenzen? Damals habe ich überhaupt das nicht verstanden. Damals hatte ich auch eine ganz komische Vorstellung von Christentum. Da werdet ihr gleich noch ein Bild davon sehen. Und das ist eine Sache, wo ich mich hinterfragen muss. Aber die Frage ist, auf welcher Grundlage kann ich mich hinterfragen? Damals mit 17, 18, 19 hätte ich mich nur aufgrund meiner selbst und aufgrund meiner Lehrer hinterfragen können. Heute aufgrund der christlichen Ebene, wo ich die, ich sage jetzt mal, andere Seite auch kenne, kann ich das viel besser tun, was mir damals unmöglich gewesen wäre, weil damals hatte ich etwas erkannt, habe ich etwas bekommen, was ich vorher noch nicht hatte. Und je mehr du in diese Welt einsteigst, desto mehr erkennst du, desto mehr siehst du und desto mehr fasziniert dich die ganze Sache auch. Und ich sage das jetzt mal so, als ich angefangen danach habe, immer mein Englisch zu verbessern, habe ich mir natürlich auch die Rocktexte danach, also die Musik, die ich damals gehört habe, übersetzt. Und ich muss euch sagen, das sind die Philosophen des 20. Jahrhunderts. Ich habe noch nie so gute Gedanken wirklich wahrgenommen wie in der Rockmusik. Würde ich heute anders sehen, aber im damaligen Denken war, diese Menschen haben etwas zu sagen, diese Menschen haben mir etwas zu sagen, diese Menschen denken, fühlen, so wie ich fühle. Aber es hat mir keiner wirklich mitgeteilt. Aus biblischer Sicht ist natürlich das hochgradig gefährlich, so etwas zu sagen, weil das idealisiert, das stilisiert diese ganze Bewegung natürlich zu etwas Wunderbarem, zu etwas Tollem. Aber im menschlichen Sicht kann man das verstehen. Kann ich das nachvollziehen? Es ist toll, in diese Dinge einzutauchen. Und es nimmt einem auch die persönliche Einsamkeit. Man ist nämlich auf einmal nicht mal alleine. Man weiß auf einmal, es gibt Leute, die fühlen wie du, die denken wie du. Und das hast du sonst nirgendwo erlebt. Das hast du in deiner Familie, das hast du bei deinen Freunden, das hast du nirgendwo erlebt. Aber in dieser anderen Welt erlebst du es. Und das realisieren heute auch Menschen ohne Christus in einer anderen Welt. Für viele ist es vielleicht nicht gerade die Welt der Literatur, aber die Welt der Filme und die Welt der Musik ist es auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich weiß von Leuten danach, die sagen etwas und die glauben es und die reden einfach davon, nicht weil sie es verstanden haben, sondern weil ihr Idol, weil ihr Influencer, weil ihr irgendwas danach diese Meinung vertritt. Warum sagt er das? Weiß ich nicht. Der Typ ist cool, der Typ ist toll, der Typ hat was zu sagen und dann glauben wir das. Ob die Leute jetzt wirklich wissen, was dieser Mensch dann da sagt, ist noch eine ganz andere Sache. Und noch schlimmer, ob sie das wirklich überprüfen können, möchte ich nochmal dahingestellt lassen. Aber viele Leute kommen zu dem Ergebnis aufgrund ihres Gefühls, aufgrund einer Meinung, die ihnen gegeben wird. Und das ist hochbrisant. Und da müssen wir einhaken, auch beim Thema Kunst und Kultur. Woher weißt du das? Was ist dein Beurteilungskriterium? Ich habe ein Video gesehen, das geht jetzt in eine ganz andere Richtung, das geht jetzt in die politische Richtung. Da wurden Leute gefragt und diese Leute waren pro bzw. kontra AfD und pro bzw. kontra Grün. Und dann hat der Reporter gefragt, was haben denn die von der AfD gesagt? Was haben denn die von den Grünen gesagt, dass das so schlimm ist? Und wisst ihr, was die dann geantwortet haben? Nix. Sie hatten den Eindruck, die AfD ist böse, die Grünen sind böse und alles zwischendrin. Und dann wurden sie gefragt, worauf baust du denn deine Meinung? Ach, das sind doch Nazis, das sind doch Klimakaoten. Das wurde irgendwie ein plakatives Urteil gebildet und sie hatten keine Informationen. Nur aufgrund der Medien und aufgrund des Gefühls. Es ist ein wunderbares Mittel und Gott benutzt dieses Mittel auch. Gott benutzt auch, wir singen. Und wir singen nicht nur, weil uns die Melodie gefällt. Ich hoffe, es ist nicht so, dass es uns nicht nur die Melodie gefällt. Ich hoffe, wenn wir ein Lied vorschlagen und mitsingen, singen wir es nicht aufgrund der schönen Melodie, sondern aufgrund des Textes. Aber es gibt Psalmen. Es gibt auch Gleichnisse. Gleichnis ist eine Form der Fabel, ist eine Form der Literatur. Gott möchte uns auch durch diese Mittel etwas nahe bringen. Nahe bringen. Du kannst gewisse Dinge, die du in einer wissenschaftlichen Abhandlung vorgetragen kriegst, nicht wirklich verstehen. Aber lass es einmal durch ein Bild, durch eine Farbe geschehen und du hast es geschnallt, du hast es kapiert. Und du wirst dieses Bild behalten und du wirst auch verstehen, was der Autor, im geistlichen, im biblischen Sinne Gott, aber auch im literarischen Sinne, was dieser Mensch so zu sagen hat. Aber du brauchst unbedingt ein Fundament und dieses Fundament kann für dich und für mich nur die Bibel sein, aufgrund dem du das beurteilen kannst. Und dann behaupte ich mal, du kannst dich auch der Schönheit dieser Dinge erfreuen. Denn es gibt Menschen, die haben wunderbare Sachen geschrieben und die sind einfach wahr. Und die stehen nicht unbedingt in der Bibel, aber die beruhen auf einem biblischen Weltbild, die beruhen auf einer biblischen Überzeugung. Die beruhen auf diesem Menschen, nämlich Gott, der ihnen diese Weisheit und diese Erkenntnis geschenkt hat. Und glaubt's mir oder glaubt's mir nicht, wir sind alle geprägt von unserem Denken, Fühlen, von unserer Wahrnehmung. Aber im Wort Wahrnehmung steht das Wort wahr schon drin. Und es muss wirklich wahr sein, was wir dann nehmen. Also etwas, was wir wahrnehmen, nehmen wir für wahr. Wir glauben das einfach. Und wir glauben es, weil wir es gesehen haben oder weil wir es von irgendeinem vertrauenswürdigen Menschen gehört haben oder sonst irgendwas. Versteht es oder für euch nicht? Versteht es nicht? Ich mache euch mal ein Beispiel. Ich würde euch gerne, keine Batterie alle, kann ich das Bild nicht zeigen? Habe ich das Ding nicht richtig drin? Jetzt, besser. Mama, zeig den Mann mal. Kennt den einer? Ja, das habe ich bewusst zugemacht, weil ich will noch ein paar Details abfragen. Weiß einer hier was zu? Warte mal. David. Das ist schon eine sehr heiße Information zu wissen, dass das David ist. Da wärt ihr wahrscheinlich nie drauf gekommen, wenn ihr es nicht gewusst hättet. Stellt sich einer von euch so David vor, also den biblischen David vor? Nein! Dieser Mann hier, der diesen David geschaffen hat, war Michelangelo. Könnt ihr euch begucken, steht in den Offizien, ist 4 Meter irgendwas, also ist fast 5 Meter hoch, dieser David. 5 Meter, eigentlich mehr Goliath-Typ, aber das ist David. Geschaffen, geschöpft von Michelangelo. Wie gesagt, Zeitalter der Renaissance, also Renaissance, das ist noch interessant, das muss man auch noch wissen zur Einrichtung. Geschaffen in der Zeitalter der Renaissance, Renaissance heißt übersetzt Wiedergeburt. Denke aber bloß nicht mit Wiedergeburt im Sinne von unserer geistlichen Wiedergeburt, sondern Wiedergeburt im Sinne danach, davon ist etwas vorher auf dieser Welt reinkarniert und das ist jetzt wieder im Denken der Renaissance, also im hauptsächlich Italien, 15. bis 16. Jahrhundert, wieder ins Bewusstsein gekommen. Die Renaissance, die da stattgefunden hat, war die griechische Philosophie. Das Denken, was Michelangelo hatte, war ein biblisches Denken von der Kirche. Was kommt dabei raus? Das ist künstlerisch wunderbar, das könnte keiner von euch machen, behaupte ich jetzt einfach mal, das könnte keiner von euch machen. Aber in dem Moment, wo du weißt, das ist David, da denkst du entweder echt oder du stellst dir David so vor, wie Leonardo da Vinci ihn dir gezeigt hat. Du wirst dieses Bild behalten, Und wenn du vorher nicht mit der Bibel konfrontiert worden bist und du liest auf einmal in den Geschichten von David und Goliath, hast du sofort im Blick, ah, David kenne ich, da, so sieht er aus. Aber du hast einen vollkommen falschen David im Kopf. Einfach dadurch, dass ein Mensch damals mal diesem Menschen dann nachher, also Michelangelo, dieser Skulptur den Namen David gegeben hat. Und das prägt unsere Wahrnehmung. Und so wie wir an die Sache jetzt herangehen, haben wir natürlich eine Vorstellung und die begleitet uns durch unser, dummerweise auch durch unser Bibellesen. Jetzt sieht man das von da hinten aus wahrscheinlich nicht so besonders, aber wenn man sich mal die Mühe macht, danach die Proportionen ein bisschen anzugucken, ich glaube, vorhin sieht man das noch, wenn man darauf achtet, merkt man, dieser David, der hat überproportionale Hände. Die Hände des David sind nicht, die sind keine Pranken, aber das ist schon ziemlich groß, was der da hat an Händen. Das passt nicht von den Dimensionen her. Und das bedeutet natürlich auch etwas. Das kann man jetzt natürlich kunstgeschichtlich alles hier und hoch und runter diskutieren, aber dieses Bild, das bleibt dir im Kopf. Und jetzt haben wir das große, große Glück, dass wir durch die Bibel wissen, das stimmt nicht mit dem David überein. Aber es wurden, ich weiß nicht, wie viele Leute geprägt und dann noch im Denken der Renaissance, des Wiedererstehens, der Wiedergeburt, so ist der David. Und David wird ja teilweise auch von den Leuten stilisiert als der König. Aber im Endeffekt ist dieses Bild absolut falsch. Aber es prägt uns, weil wir es gesehen haben. Und weil wir es gesehen haben, glauben wir, wir haben es begriffen, verstanden, wahrgenommen. Und diesen Fehler müssen wir uns immer im Hinterkopf behalten. Es ist nicht so, nur weil ich es gesehen habe. Ich sage euch mal was, das ist ein bisschen böse, aber formuliert mal den Satz bitte zu Ende. Weil es in der Zeitung steht, normalerweise sagt man ja, weil es in der Zeitung steht, ist es wahr. Eigentlich heißt es nur, es ist, es steht in der Zeitung. Punkt. Es steht halt einfach noch in der Zeitung. Weil es im Fernsehen gesendet worden ist, ist es noch lange nicht wahr. Aber ich habe es im Fernsehen gesehen. Aber wir kriegen es mit unserem Kopf nicht hin, die Unterscheidung zu machen. Ich habe es gesehen, aber ich habe es nur gesehen. Ich nehme es in dem Moment wahr. Warum ich dieses blöde Beispiel jetzt mache, zeigt das nächste Bild. Was ist das wohl? Gut, dann das Bild heißt Die Hölle von Hieronymus Bosch. Das ist mein Bild. Das bedeutet danach nicht, dass ich das gemalt habe, sondern ich habe in den Bücherschränken von meinem Vater damals auch einige Bildbände gefunden und eins war ein Bildband von Hieronymus Bosch. Und in diesem Bildband, heißt auch wirklich die Hölle, hat er, klar, die Hölle dargestellt. Und weil wir ja wissen, was wir in der Zeitung gelesen haben, das ist auch wahr, nein, das steht ja nur in der Zeitung, wissen wir, das Bild von Hieronymus Bosch zeigt die Hölle in der Vorstellung des Hieronymus Bosch, aber nicht in der Realität. Und ich weiß nicht, wann ich das Bild gesehen habe, aber ich weiß, Jahre später habe ich gemerkt, dass dieses Bild absolut falsch ist. Wenn ihr da hinten, ihr seht ja nichts, ihr werdet dann nachher die Teufel sich sehen, die ganzen Menschen dann nachher sind Feuer sehen und dann nachher. Aber ich habe nachher mal in der Bibel gelesen, nicht, dass die Teufel die Quälenden sind, sondern die Gequälten sind, dass die Hölle im Augenblick leer ist, dass dieses Bild also da können wir nachher drüber reden, aber dass die Hölle leer ist. Also jetzt leer ist. Aber dieses Bild hat meine Vorstellung von der Hölle geprägt. Ich hatte dieses Bild vor Augen. Und das hat natürlich etwas von mir ausgelöst und das ist auch künstlerisch sehr schön, aber es ist auch falsch. Aber ich habe es gesehen, ich weiß gar nicht, als Kind habe ich es schon gesehen, wahrgenommen. Ich weiß genau, wo dieses Buch in Geseke bei meiner Mutter noch lag und ich habe da immer wieder reingeguckt, weil da noch andere faszinierende Bilder drin sind. Die haben mein Denken bestimmt ist falsch, geprägt, aber sie waren nicht wahr. Und deshalb, so gut diese Dinge sind, ich muss sie immer anhand dieses Wortes prüfen. Und dieses Bild stellt die Hölle nicht dar. Mal schauen, was ihr dazu sagt. Was seht ihr? Was seht ihr? Wen seht ihr? Was seht ihr? Also gut, den Leuten, die irgendwie ein Geburtsdatum von 2000 irgendwas haben, den verdenke ich nichts, wenn die jetzt nichts sehen. Ein Mensch, der halt irgendwie 1900 irgendwas geboren ist und christlich irgendwie groß geworden ist, weiß, dieser Mensch soll Jesus darstellen. Weil es gab damals einen Jesus-Film, der war sehr bekannt und das passt genau in unsere Vorstellung von Jesus. Aber die Menschen, vielleicht haben die anderen Bilder vor euch auch schon ein bisschen was beigebracht, die Menschen vorher hätten gesagt, was siehst du? Jesus. Sie sehen nicht Jesus. Sie sehen ein Bild von Jesus. Und das prägt uns. Ich habe nichts gegen Bibelverfilmungen. Ich habe letztens sogar mal auf Bibel TV eine super Verfilmung gesehen. Das war jetzt nicht diese, die habe ich nur noch in Erinnerung von vor 20 Jahren. Aber unser Denken wird geprägt durch Bilder. Aber wir müssen es prägen durch Wahrheit. Und die Wahrheit hast du in Gottes Wort. Die Bilder versuchen es zu verdeutlichen, anschaulich zu machen. Aber sie sind nicht in sich wahr. Was erzeugt so ein Bild in dir? Was erzeugt so eine Geschichte in dir? Was erzeugt so ein Gedicht in dir? Was erzeugt so eine Symphonie in dir? Es geht erstmal auf die Gefühlsebene. Und weil es dich gefühlsmäßig angreift, berührt, nimmst du es bewusster wahr. Und weil du es bewusster wahrnimmst, nimmst du es auch überhaupt erstmal wahr. Und du kannst es nicht so einfach an dir vorbeigehalten lassen. Wenn ich damals als 17-, 18-Jähriger diese Liebe zur Bibel gehabt hätte, wie ich sie zu meinen lieben Philosophen und Literaten gehabt hätte, was hätte ich dann nachher mich vielleicht von Dingen bewahren können? Aber es ist so passiert und ich behaupte einfach mal, dass es mir jetzt möglich ist, diese Dinge auch vernünftig einzuordnen. Aber die Gefahr ist immer noch da, weil dieses Sehen und Fühlen einfach unserem natürlichen menschlichen Impulsen entspricht. Und ich weiß selber, ich kenne Leute dann nachher, die flüchten sich dann einfach mal, wenn alles ziemlich blöd gelaufen ist, flüchten die sich dann nachher in ihren Lieblingsroman und in ihre Lieblings-TV-Serie. Ja, ist natürlich nicht gerade der optimale Weg, aber man kann es menschlich gesehen verstehen. Warum kann man es verstehen? Ich behaupte einfach mal, weil die Liebe, die wirkliche Liebe zu Gott nicht da ist, sondern weil die schnelle Lösung und solche Dinge wirken. Glaubt mir, ich kenne das heute noch danach, wenn es Phasen gibt in meinem Leben, wo ich denke, mich versteht keiner, gibt es Bücher im Regal, zu denen ich sehr schnell greifen würde, weil die mir eine schnelle Lösung bieten. Das hört sich an wie ein Drogi, hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, weil es ist wirklich das gleiche Verhalten. Es ist diese Bedürfnisbefriedigung. Ich glaube, noch keiner ist von euch auf den Gedanken gekommen, dass man von Büchern süchtig werden kann. Aber es gibt so etwas, dass man von dieser Schiene dann so eingezogen wird, aber diese Bücher vermitteln etwas, aber sie bestätigen mich, aber sie hinterfragen mich nicht. Die Bücher, die mich so fasziniert haben und bis heute faszinieren, die bestätigen mich, aber sie geben mir keinen Ausweg. Ich könnte euch jetzt Namen nennen, von denen ich sagen würde, in dieser Welt fühle ich mich ein Stückchen weit menschlich zu Hause. Aber ich brauche nichts zu verändern. Ist ja alles gut. Mark Twain hat mal gesagt, ohne jetzt mich auf Mark Twain zu berufen, also der gehört nicht zu meinen Lieblingsliteraten, Mark Twain hat mal gesagt danach, er hat überhaupt gar keine Probleme mit den Bibelstellen, die er nicht versteht. Macht ihm keinen Sinn. Er hat Probleme mit denen, die er versteht. Und wisst ihr, warum Mark Twain ein Problem, und ich hoffe, viele von euch ein Problem haben, mit den Bibelstellen, die ihr versteht, weil sie gegen euch sprechen, weil sie euch zeigen, da ist etwas mit dir, mit mir nicht in Ordnung. Und das hat mir die Literatur, meine Literatur, nicht gebracht. Und das wollte ich auch nicht. Ich wollte nicht von meinen Lieblingsliteraten, Philosophen, Künstlern hinterfragt werden. Ich wollte bestätigt werden. Und das kann Literatur, Kunst und diese Dinge, diese Filme wunderschön. Es gibt Leute, die gucken sich RTL 2 leidenschaftlich gerne an. Und wisst ihr warum? Weil es Leute gibt, die noch döber sind als sie. Einfach, es gibt Leute, die gucken sich das an und machen sich darüber lustig, weil das so ein bisschen knapp unter ihrer Schiene ist. Ein bisschen so doof kann man doch gar nicht sein und sie sind alle total in Ordnung. Und dieses falsche Denken, solche Leute wachsen nicht. Und solche Leute werden sich auch nicht verändern, weil sie haben ja ihre Bestätigung durchs Fernsehen oder durchs Internet bekommen. Und diese große Gefahr sehe ich dann halt auch, wie gesagt, ich habe mich da selber hinterfragt, weil ich habe die Bücher bei mir selber ja auch noch nicht weggeschmissen und ich will sie auch nicht wegschmeißen. Aber welche Gefahr, aber auch welche Chance steht da drin? Weil es gibt wirklich wunderbare Dinge durch Bilder, durch Kunst, wo man dann nachher, Kunst allgemein, wo man wirklich hineintauchen kann in diese Welt. Und wenn diese Menschen von Gottes Geist ergriffen sind, können sie es wunderbar darstellen und du verstehst Dinge, die du vorher vielleicht nicht verstanden hast. Aber sie müssen Wahrheit vermitteln. Und sie können nur Wahrheit vermitteln und du kannst es nur beurteilen, wenn du die Wahrheit kennst. Und dazu musst du sie kennen. Und dazu musste ich sie kennenlernen. Und für mich war es, sagen wir mal, schockierend, hört sich immer so krass an, aber es war schon ein Stückchen weit schockierend, als ich die Bergpredigt gelesen habe und ich glaube auch verstanden habe, was Gott da für Maßstäbe ansetzt. Das habe ich in keiner weltlichen, säkularen Literatur gefunden, weil da war alles immer okay. Und das, was nicht okay war, hatte ich im Griff, weil ich konnte das Buch jederzeit weglegen. Aber dieses Buch konnte ich nachher nicht weglegen, weil dieses Buch mir konkret etwas zu sagen hatte, weil dieses Buch mich auch verändern könnte. Diese anderen Bücher, ich sage jetzt nochmal Franz Kafka, mit dem habe ich heute weniger zu tun, aber ich habe mir wirklich die Werksausgabe als 17-Jähriger gekauft, gelesen und mein Abitur darüber geschrieben. Aber dieser Mensch war menschlich gesehen, im Fall für die Psychiatrie, aber ein super Literat und hat mich in Dinge hineingeführt, hat Dingen Worte gegeben, die ich hätte niemals so sagen können. Aber es gab keine Hilfe, es gab keinen Ausweg. Aber den findest du in Gottes Wort, den findest du in dem persönlichen Gott, der durch sein Wort redet. Schwierig ist natürlich bei den ganzen Künstlern immer noch die Frage, wer steht im Mittelpunkt. Wir haben unten drunter ein Atelier, wir haben nächste Woche, übernächste Woche halt wieder Tag der offenen Ateliers hier in Lippstadt. Die Kunst wird immer schön in den Mittelpunkt gestellt danach, aber eigentlich geht es um den Künstler. Ich kann mich an Kunstausstellungen erinnern, wo ich dabei gewesen bin, wo es gar nicht um die Künstler ging, sondern wo es um Public Relations ging, wo man zum Kennenlernen ging, danach, wo es ein Säckchen trinken und was gibst und was machst du, da kommst du zu meiner Charity, komme ich zu deiner, wo es eigentlich nur darum ging, die Menschen hochzuloben, zu chauffieren. Aber das kann nicht Sinn der Sache sein. Aber es ist ein nützliches Werkzeug. Aber betrachte es bitte nur als Werkzeug. Als Werkzeug und immer den Gedanken danach. Gott warnt davor, sich in diese Sachen zu sehr hineinzudenken, zu sehr hineinzulieben, zu sehr eine Sache lieb zu gewinnen. Ein Bild ist okay, aber ein Bild kann zum Abbild werden und ein Abbild kann zum Götzenbild werden. Die Schlange, die wir vorhin gerade in der Gottesdienstleitung hatten, man kann die zu dieser Schlange schauen und im Glauben den sehen, der dahinter steht. Man kann aber auch diese Schlange anbeten. Und wenn in dem Moment, wo du die Schlange anbetest, hast du nicht verstanden, warum Gott diese Schlange gemacht hat. Aber er hat sie gemacht und er hat sie auch als Zeichen gemacht. Aber die Schlange anzubeten, wäre natürlich der falsche Weg gewesen. Gott gibt wunderbare, ich habe hinten aufgeschrieben, Psalm, Lobgelänge, Gleichnis, so viele Dinge in literarisch, in wunderbarer Form, die man sogar noch wunderbar auswendig lernen kann. Aber es gibt halt immer auch diese Gefahr, diese Dinge anzubeten. Du sollst dir kein Bildnis machen, steht schon in den 10 Geboten drin, aber im Neuen Testament steht auch im Timotheusbrief danach, Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, damit meint er das heilige Wort, damit meint er Gottes Wort, damit meint er seine Offenbarung, das bewahre und das ist dir anvertraut und meide diese unheilige, nichtige Widersprüche der fälschlich so genannten Erkenntnis, Erkenntnisphilosophie, aber nicht nur Philosophie, sondern überhaupt Erkenntnis. Und glaubt's mir oder glaubt's mir nicht, liest mal ein, wenn ihr da Bock oder Lust drauf habt, danach ein Buch über Philosophie danach. Ihr werdet es dann merken, ich glaube, das ist bei allen Geisteswissenschaften so, dass danach der, der als nächstes kommt, immer den widerlegt, der davor war. Du denkst dir danach, das kann doch wohl nicht sein, über die ganze Geschichte, hast das Gefühl, diese Leute suchen Philosophie, die suchen die Weisheit und die haben Dinge erkannt, aber es gibt so viele menschliche Streitigkeiten, wo du denkst danach, das kann nicht sein. Ich habe gestern noch, ich habe gedacht, das glaube ich nicht, ich wusste ja schon, diese Anekdote gebe ich euch noch. Man mag denken von Sigmund Freud, was man will, aber der hatte viele, viele Anhänger. Und viele dieser Anhänger haben sich nachher von ihm getrennt, Alfred Adler oder C.G. Jung und so weiter, haben sich von ihm getrennt, einfach aus menschlichen Streitigkeiten. Die sind dann nachher, waren richtige Freud-Fans, haben sich ihm ja danach schon fast hingegeben, aber Freud hatte so seine eigenen Gedanken, danach die Psychoanalyse stand über allem und dann haben sie sich danach, weil sie menschlich mit dem Mann nicht klargekommen sind, von ihm getrennt. Jetzt habe ich gestern von einem Fritz Perls gelesen, der danach war auch ein großer Freud-Fan und ist zu seinem Kongress hingekommen, zu Freuds Kongress hingekommen und Freud hat ihn begrüßt und gesagt, seit wann sind Sie hier und wann fahren Sie wieder? So Deutsch danach, ist er, dieser Fan von ihm, der hat ihn schon fast angebetet, ist abgekanzelt worden mit, ja, dann fahren Sie wieder, was wollen Sie hier überhaupt? Und diese eine kleine Begegnung hat ihn in eine, also Gestalttherapie heißt das Ding, hat ihn in eine Richtung gebracht, nur um gegen diesen Mann sein Leben lang weiter anzukämpfen, gegen Sigmund Freud. Ich möchte keinen dieser Menschen in Schutz nehmen danach, aber diese eine Begegnung hat sein Leben vollkommen geprägt in die falsche Richtung. Und es ging nicht um wahr oder falsch, sondern es ging um eine menschliche Auseinandersetzung. Und je mehr du dich mit diesen Geisteswissenschaften beschäftigst, es geht nicht um wahr oder falsch, auch wenn es um die Philosophie, die Liebe zur Wahrheit geht. Es geht um menschliche Auseinandersetzung, die diese Leute nicht gepeilt kriegen. Wir dürfen nicht ein Fan von Künstler, Literat XY werden. Und natürlich auch kein Fan Gottes, sondern ein Nachfolger Gottes. Aber wir dürfen diese Mittel benutzen. Aber es gibt etwas, was noch viel mehr Autorität hat als diese Mittel. Und das ist mir gestern passiert und damit möchte ich die Predigt jetzt auch beenden. Es war peinlich, ich meine, hat keiner gemerkt, das war nicht, war nur für mich peinlich. Es war gestern auf dem Heimweg aus der Stadt, so ungefähr 2:30. Und ja, ich gehe dann hier die lange Straße dann halt runter und sehe dann nachher vorne, da steht dann halt ein Stand von den Zeugen Jehovas. Redst du gerne mit, erzählst denen jetzt erstmal was, hast dir zwei Bücher gelesen, weißt genau, auf welche Pferden du sie führen musst, wo du sie gegen die Wand stellen kannst. Aber hast du da Lust jetzt drauf, auf jeden Fall hast du Zeit. Und dann stand da so ein junger Mann vor den Zeugen Jehovas und ich habe mir gedacht, vielleicht muss ich den jetzt auch noch ein bisschen beschützen und so weiter. Hör erstmal dazu, wie sie den dann nachher in die Mangel nehmen. Wollte aber nur zuhören. Habe mich dann so ein bisschen daneben gestellt, habe mir die Literatur angeguckt. Dann kam so eine Frau auf mich zu, die wollte mir sofort alle Zeugen Jehovas Lehren auf einmal präsentieren. Ich wusste genau, was ich zu sagen hatte, aber ich wollte der nichts sagen. Ich wollte zuhören, was der dem jungen Mann dann erzählt. Und dieser Mann hat mit dem Zeuge Jehovas die Bibel auseinandergenommen. Und dieser junge Mann, vielleicht gerade mal 20 Jahre alt, hatte Argumente. Und diese Argumente waren nicht auf dieser Ebene, sondern sie waren auf dieser Ebene. Und der Mann hatte Autorität. Das ist schön, aber das ist wahr. Und wenn du dich auf dieser Ebene bewegst, bist du im Endeffekt leider, leider immer nur auf dem deine Meinung, meine Meinung. Du bist nie auf der Ebene der Wahrheit. Aber dieser 20-jährige Mann kannte seine Bibel. Nach 3 Minuten war ich von dem Stand weg, habe gesagt, hier habe ich nichts mehr zu suchen, habe mich aufs Sofa gelegt. Das war peinlich, weil der ist den richtigen Weg gegangen. Ich hätte vielleicht mit dieser Frau diskutiert und hätte mein Wissen, was ich mir angelesen hatte, reproduziert. Aber er hat es richtig gemacht. Ich hoffe, wir lernen davon. Stehen wir auf und beten miteinander. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du da bist und dass du reden kannst und dass du reden willst. Was können wir nicht alles für schöne, tolle Sachen uns anlesen, anlernen, und sie sind ja auch gut, aber es ist nichts im Vergleich zu dem, was du gesagt hast, was wirklich wahr ist, was hält auch in der Stunde des Todes und des Leides und was ja von dir wirklich kommt und wo du auch reden und antworten möchtest. Wir danken dir, dass wir dich haben, dass wir dein Wort haben. Wir danken dir, dass wir einander haben, auch im Austausch und im Stärken und im Ermahnen und im Trösten und ja, staunen über diesen wunderbaren Plan und wollen dir hier auch bewusst weiterhin die Ehre geben. Amen. Achso, das muss ich heute auch noch machen. Ein Wunschlied und Kollekt.